WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 24. November 1868. Der Geburtstag des amerikanischen Pianisten und Komponisten Scott Joplin.
Ob man diese Musik mit Saxophonen spielt oder einfach nur singt, ganz klassisch aufführt oder mit einem Unterhaltungsorchester oder einfach im Original. Diese Musik ist unverwüstlich. Der amerikanische Spielfilm Der Clou mit Robert Redford und Paul Newman machte dieses Stück unsterblich. The Entertainer von Scott Joplin. Ein Ragtime aus dem Jahr 1902. Er lieferte den heiter-ironischen Soundtrack für eine Gaunerkomödie, in der ein Kleinganove und ein Trickbetrüger einen Gangsterboss übers Ohr hauen.
Er darf nie erfahren, dass du ihn beschissen hast.
Du hast Angst vor ihm.
Bis runter in meine Socken, Bruder. Er ist ein Mann, der einen kleinen Gauner wegen eines Betrages kalt machen lässt, von dem er selbst nicht mal 2 Tage leben könnte.
Geben wir es ihm.
7 Oscars erhielt der 1973 erschienene Spielfilm, unter anderem für die beste Filmmusik. Der Clou sorgte für solch ein Ragtime-Revival, dass das Titelstück The Entertainer sogar in die Top 40 der amerikanischen Popcharts aufstieg. Wer aber war dieser Scott Joplin, der mehr als 65 Jahre nach seinem Tod solch ein Comeback erlebte? Und was für eine Musik ist dieser Ragtime? Eine Art klassischer Musik aus den USA oder doch eher schon Jazz? Die Ursprünge des Ragtime finden sich in den Kneipen und Bordellen der Rotlichtviertel von St. Louis oder New Orleans. In solchen Etablissements hat Scott Joplin am Klavier gesessen und zur Unterhaltung der Gäste gespielt. Ein Job, der sich offenbar lohnte, denn die Gäste gaben meist gute Trinkgelder. Dabei war der Sohn eines ehemaligen Sklaven noch ein Teenager. Er hatte schon mit 12 oder 13 Jahren sein Elternhaus verlassen, um mit verschiedenen Bands als Kornettspieler und als Sänger auf Tournee zu gehen. 1893 landete er in Chicago. Auf der Weltausstellung hörte er den König des Marsches, John Philip Sousa. Die Märsche Sousas waren Ende des 19. Jahrhunderts sehr populär. Die Ragtime-Pianisten aber sorgten dafür, dass der streng durchlaufende Marschrhythmus ins Stolpern geriet, indem sie die Betonungen in der Melodie ein bisschen nach vorne zogen, durch sogenannte Synkopen. Ragtime, im Wortsinn zerrissene Zeit. Der Jazzkritiker Wolfgang Santner beschreibt die dafür verantwortlichen Pianisten als Saboteure des schnurstracks geführten Viervierteltaktes.
Der Ragtime war die erste musikalische Auflehnung der Afroamerikaner gegen das europäische Zeitgefühl. Knüppel zwischen marschierende Beine.
In 1894 zog Scott Joplin nach Sedalia im amerikanischen Bundesstaat Missouri, einer Hochburg des Ragtime. Sedalia war bekannt für seine vielen Clubs. Scott Joplin spielte vor allem im Maple Leaf Club und im Black 400 Club, die sich beide mit Shows, Musik und Tanzveranstaltungen an Afroamerikaner richteten. Beide Clubs waren verrufen. Vor allem aus kirchlichen Kreisen kam der Vorwurf, dass sich dort farbige Frauen und weiße Männer zum Kartenspielen und Trinken träfen und für andere unmoralische Dinge. Tatsächlich wurden beide Clubs von der Polizei geschlossen. In der Zwischenzeit hatte Scott Joplin einige seiner ersten Stücke verkauft, die als Noten veröffentlicht wurden. Schallplatten gab es noch nicht. Im August 1899 verhandelte der junge Komponist dann mit dem erfolgreichen Ragtime-Verleger John Stark aus Sedalia über sein Stück Maple Leaf Rag. Ein Cent sollte er pro Notenausgabe erhalten. Nicht viel, aber genug, um sein Leben lang dafür Tantiemen zu kassieren. Denn der Maple Leaf Rag entpuppte sich als das erste Instrumentalstück, das mehr als 1 Million Mal verkauft wurde. Scott Joplin rückte in die vorderste Garde der Ragtime-Pianisten auf. Scott Joplins Maple Leaf Rag animierte viele Pianisten, den Drive des Ragtime zu betonen. Joplin selbst aber habe immer wieder herausgestellt, dass es nie richtig sei, den Ragtime schnell zu spielen, sagt der Experte für alte Jazzstile von der Musikhochschule Köln, Chris Hopkins.
Play slowly until you catch the swing. Also der hat schon das Wort Swing damals gekannt und ich glaube, dass Ragtime oft verkannt worden ist, auch dadurch, dass in irgendwelchen Western-Verfilmungen sitzt dann irgendein Saloon-Pianist und haut unglaublich in die Tasten. Und also oftmals sind die einfach viel zu schnell gespielt worden, was einen gewissen rhythmischen Effekt erzeugt, aber wo einfach die Schönheit der Musik drunter leidet.
Um 1900 erlebte der Ragtime in den USA einen regelrechten Boom. Er wurde in Vaudeville-Theatern gespielt, in Bordellen, lief in Musikboxen und auf Phonographen und trieb mechanische Klaviere an. Mancher Kritiker sah im Ragtime das amerikanische Gegenstück zu Mozarts Menuetten, Chopins Mazurken und Brahmschen Walzern. Auch europäische Komponisten wie Igor Strawinsky oder Claude Debussy ließen sich vom Ragtime inspirieren. Die Begeisterung für den Ragtime war nicht einhellig. So schrieb zum Beispiel der deutsche Dirigent Karl Muck, der das Boston Symphony Orchestra leitete.
Ich denke, was man hier Ragtime nennt, ist Gift. Es vergiftet die ureigenste Quelle unserer musikalischen Entwicklung, denn es vergiftet den Geschmack der Jugend. Man kann nicht die Quelle der Kunst vergiften und hoffen, dass daraus ein frischer, klarer Strom fließt und unser Leben bereichert.
Alfred Ernst dagegen, der Direktor der St. Louis Choral Symphony Society, war begeistert von den musikalischen Fähigkeiten Scott Joplins.
Die Arbeit, die Joplin im Ragtime geleistet hat, ist so originell, so eindeutig individuell und dabei so melodiös, dass ich glaube, er kann etwas Höherwertiges komponieren, wenn er in Theorie- und Harmonielehre unterrichtet worden ist.
Diese Bestätigung durch einen europäischen Musiker mag Scott Joplins Wunsch verstärkt haben, ein größeres Werk zu komponieren. Tatsächlich schrieb er einige Jahre später die Oper Tremonisha. Erst nach seinem Tod ist sie aufgeführt worden. Das darin enthaltene Quartett »We Will Rest a While« erinnert an seine Anfänge, als das Barbershop-Singen einen Teil seines Musikerlebens ausmachte. Scott Joplin brachte viel Energie dafür auf, den Ragtime vom Image der modischen Tanz- und Salonmusik zu befreien. Er selbst sah ihn als eigenständige Kunstmusik, vergaß dabei aber nahezu die originäre Kraft des Ragtime, der einiges vom späteren Jazz vorweggenommen hat, auch wenn wichtige Elemente wie die Improvisation und der Blues noch fehlten, so der Jazzpianist Chris Hopkins.
Das wäre jetzt eine typische Ragtime-Geschichte von Scott Joplin. gewesen, die auch in einem, ja, in einem ruhigeren, getrageneren Tempo ist und die einfach auch eine schöne Musik ist. Und das Jazz-Element später, das Morton auch mit reingebracht hat, ist einfach, dass das dann auch wirklich hot gespielt wurde.
Chris Hopkins meint den Pianisten und Komponisten Jelly Roll Morton, der sich selbst um 1915 als den Erfinder des Jazz beschrieben hat.
Der Jazz oder das, was Morton gemacht hat, ist dann einfach noch mehr so gewesen, dass es zum Tanz gespielt worden ist und dass da auch die Aufgabe war, die Leute zu begeistern, also da auch so einen körperlichen Input zu geben.
Dank seines Erfolges mit dem Maple Leaf Rag und seiner wachsenden Reputation zog Scott Joplin nach St. Louis am Mississippi. 1909 heiratete er seine dritte Frau, Lottie Stokes. Auf sie ist es zurückzuführen, dass der 24. November 1868 als Scott Joplins Geburtsdatum gilt. So steht es auch auf seinem Grabstein. Nach den Unterlagen aus zwei Volkszählungen könnte er aber auch einige Monate älter sein. In St. Louis veröffentlichte Scott Joplin einige seiner bekanntesten Werke wie »The Entertainer« und »Elite Syncopations«. Wie gut Scott Joplins Fähigkeiten als Pianist waren, darüber gibt es unterschiedliche Aussagen. Während 1898 in einer Zeitung aus Sedalia noch von einem der besten Pianisten der Welt die Rede ist, beschrieben ihn Zeitgenossen einige Jahre später als eher durchschnittlich. Der Joplin-Biograf Edward Berlin führt diese unterschiedlichen Bewertungen auf dessen Syphilis zurück. Sie sei dafür verantwortlich, dass der Pianist seine Finger nicht mehr richtig koordinieren konnte. Schallplattenaufnahmen, die die Qualität seines Spiels belegen könnten, gibt es nicht. Es sind aber 7 Piano-Rolls erhalten, die Joplin 1916 selbst eingespielt haben soll. Papierrollen, die ein mechanisches Klavier in Bewegung setzen. Eine verloren geglaubte Rolle mit dem Stück Pleasant Moments ist erst 2006 wiederentdeckt worden. In seinen letzten Jahren lebte Scott Joplin in New York. Dort steckte er seine Energie und sein Geld vor allem in die Oper Tremonisha, die er unbedingt auf die Bühne bringen wollte. Es gab zu Lebzeiten jedoch nur eine konzertante Aufführung, die allerdings eher mangelhaft gewesen sein soll. Spätestens 1916 verschlimmerten sich die Symptome seiner Krankheit. Anfang 1917 wurde Scott Joplin ins Krankenhaus eingeliefert, wo er am 1. April starb. Die Öffentlichkeit nahm von seinem Tod kaum Notiz, da der Ragtime zu jener Zeit nahezu vergessen war. Der Jazz hatte ihn längst abgelöst. Spätestens der Spielfilm Der Clou aber setzte ihm mit dem Entertainer ein Denkmal.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 6:15 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de